Hellweg Radio.
Arschengel und sonstige Nervensägen heißt dieser Vortrag. Vielleicht können Sie erstmal erzählen, was ist denn überhaupt ein Arschengel?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ein Arschengel ist ein Mensch, der uns in erster Linie einmal nervt. Der tut irgendetwas, was uns verletzt. Und der erste Teil des Begriffs deutet eben darauf hin, dass der Mensch wirklich gemein zu uns ist, dass wir ihn so einstufen und beurteilen. Und der zweite Teil, der Engel, zeigt ganz klar, da ist jemand unterwegs, der will uns helfen und hat ein Geschenk für uns. Und das macht einfach diesen doppelten Begriff Arschengel so unglaublich interessant.
Also Arschengel quasi in einer Person sozusagen.
Genau, ja.
Und das kann jetzt aber auch nicht nur, sag ich versuche das gerade mal irgendwie zu fassen. Also ist das dann zum Beispiel eine Schwiegermutter, die mich total auf die Palme bringt? Oder was sind das für Typen Menschen?
Das ist sicherlich für den einen oder anderen die Schwiegermutter, manchmal der Schwiegervater. Ja. Aber ich möchte es auch gar nicht so gern an diesem alten Klischee festmachen. Arschengel kann jeder sein. Das heißt, jeder Kollege, jeder Chef, der Nachbar. Aber ganz besonders für uns ist das tatsächlich innerhalb der Familie, der Partnerschaft. Die Kinder sind es sehr oft für die Eltern. Und es ist natürlich, wenn ich das sage, dass jeder Arschengel sein kann, ist die logische Konsequenz, dass ich selber auch Arschengel bin für andere.
Wie kommt das? Warum habe ich so ein gespaltenes Bild von jemandem? Also das ist ja schon sehr, sehr komisch, dass ich jemanden zeitgleich total mag, aber im gleichen Atemzug aber auch überhaupt gar nicht mag.
Die Menschen sind unterschiedlich und das ist auch ganz natürlich, dass wir Differenzen haben untereinander. Schwierig wird es, wenn wir glauben, wir müssten das beurteilen nach den Regeln, die für mich persönlich, für uns gelten. Also, wenn mich jemand verletzt, wenn ich das Gefühl habe, da kommt jetzt jemand, der tut irgendetwas, was mich total verletzt, dann steht dahinter, dass der meine Lebensregeln, meine eigenen Werte verletzt und dass er offensichtlich anders unterwegs ist als ich. Und das Gefährliche an dieser Sache ist, der darf das ja eigentlich, aber es fängt an, mir weh zu tun, wenn ich es persönlich nehme. Also wenn ich glaube, dass dieser Mensch sein Verhalten nur ausgerichtet hat auf den einen Zweck, mir weh zu tun. Wenn ich mit Klienten arbeite oder bei einem Vortrag wie heute Abend, das Erste, was ich frage ist, wer von Ihnen steht morgens mit dem Gedanken auf, ich möchte dem anderen wehtun, der mir als Erster vielleicht über die Straße läuft?
Ja, da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich nicht.
Genau,
oder nicht?
Dann
so?
Gucken alle und sagen, nö. Aber wer denn? Ich nicht, aber die anderen? Und Dann sage ich, ja, aber wenn ihr alle so seid, dass das keiner absichtlich macht, warum nehmen wir es immer persönlich, wenn es anderen passiert, dass sie irgendwie uns triggern? Und die zweite Frage ist einfach, wann hast du schon mal erlebt, dass ein Erwachsener, dem du hierarchisch jetzt mal nicht überstellt bist, einfach so, dass der sich ändert, nur weil du sauer auf ihn bist?
Noch nie, glaube ich.
Ja, also wir sind da verselbstständigt sich was. Ich fühle mich verletzt, ich nehme das persönlich und dann kommt in mir eine Emotion hoch. Oft ist das Wut. Also wenn der mich richtig packt, ist das Wut. Aber es gibt natürlich auch die ganz andere Geschichte, dass mich jemand wirklich traurig macht, todtraurig. Und beides sind Emotionen, die ganz tief einfach in mir sind. Und ehrlich gesagt, eine Schwiegermutter, ein Arschengel, kann mich nicht wirklich wütend machen. Das ist etwas, was sie auslöst. Da ist etwas in mir drin, was schon alt ist und das wird gerade angetriggert in dem Moment.
Das ist ja jetzt quasi die, ich sag's jetzt mal so, die Arschseite, die wir beleuchtet haben. Warum sind solche Menschen dann zeitgleich aber auch ein Engel?
Wenn ich jetzt diese Geschichte zu Ende denke und bin in der Wut und denke, der andere ist schuld, dann gehe ich ja in die Opferrolle. Und was tue ich? Ich gebe damit die Macht ab über mein eigenes Leben. Ich sage, der andere ist schuld, das bedeutet, der hat das verursacht, aber wenn der sich meinetwegen nicht freiwillig ändert, dann bin ich im Opfer. und ich leide. So, und wenn ich jetzt auf die Engelgeschichte gucke, was hat er denn für ein Geschenk für mich, dieser Mensch? Dann ist das ganz klar, dass ich sage, wenn ich verstanden habe, dass es nicht persönlich ist, wenn ich verstanden habe, dass ich mit meiner Wut nichts ausrichte und ihn nicht verändern kann, dann habe ich die Gelegenheit zu sagen, so, jetzt möchte ich gerne wirklich einmal gucken, was steckt denn für mich dahinter? Was für Gefühle, welche Emotionen sind da gerade überhaupt hochgekommen? Und ich kann meine Werte klären. Wenn wir im Konflikt sind mit anderen Menschen, bedeutet das immer, dass unser eigenes Wertesystem auf den Prüfstein kommt. Was ist mir wichtig? Respekt, Wertschätzung, Offenheit? Und wo kommt jetzt der andere und verletzt das? In dem Moment, wo ich wirklich verstehe, der andere ist in seiner Geschichte, in seinem Wertesystem und das darf der auch sein. Ich muss für mich rausfinden, an welcher Stelle bin ich verletzt. Warum? Damit ich ganz souverän wieder in meine Kraft komme und sagen kann, so, ich habe jetzt verstanden, da ist einfach nur eine Differenz zwischen uns und ich muss darüber reden. Und ich kann aber erst über meine Gefühle sprechen, wenn ich sie verstanden habe. Und das ist das große Geschenk, was da drin liegt, wenn ich denn bereit bin, Verantwortung zu übernehmen für mich, Verantwortung für mein Leben und für meine Wertvorstellungen. Und das ist leider eben etwas, was wir, also in meiner Schulzeit, ich bin aus den 60er Jahren, gab es nicht ein Unterrichtsfach, sprich über deine Gefühle. Was ist eine Emotion? Was ist ein Gefühl? Und wenn ich das nicht gelernt habe, wie soll ich dann darüber kommunizieren? Und das ist eben das Geschenk, was dieser Mensch uns mitbringt, weil er uns zeigt, wo wir uns begrenzen. Ich gehe mit einem Menschen immer nur dann in Resonanz, und das ist, wenn ich mich über ihn ärgere, ich gehe mit ihm nur dann in Resonanz, wenn er irgendetwas tut, das in mir auch drin ist, was ich mir aber verbiete, also wo ich mich selber aufgrund meiner Überzeugungen klein halte, oder es ist etwas, was auch in mir drin ist, für das ich nicht den Mut habe. So, und wenn ich das verstanden habe, dass da etwas getriggert wird, natürlich, vielleicht braucht es dann mal Hilfe mit einem Externen, um einfach zu gucken, was kann ich denn jetzt tun? Aber genau das ist eben mein Geschenk. Ich kann mich verändern. Ich kann meine Sicht auf die Dinge verändern. Der andere, das haben wir ganz am Anfang geklärt, ändert sich nicht für mich nur, weil ich das toll fände.
Ist das vielleicht auch ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass man sich selber von Natur aus schon in diese Opferrolle drängt, habe ich so das Gefühl. Und dass wir vielleicht erst wieder lernen müssen, dass es eben nicht so ist.
Exakt. Genau so ist das. Das kommt bei uns fast reflexartig, automatisch. Und das hat ein bisschen mit unserer Erziehung, unserem Schulsystem zu tun. Das ist jetzt keine Kritik an die Eltern, auch nicht an das Schulsystem. Das steht mir gar nicht zu. Aber wir sind auf dem Weg zu sagen, Rotstift raus, den Fehler unterstreichen und einfach zeigen, wo ist was falsch gelaufen? An welcher Stelle bist du nicht korrekt? Das ist die Aussage, die dann darunter steht. Und natürlich haben wir entsprechend gelernt, uns darauf zu fokussieren, diese Fehler auszumerzen und nicht zuzulassen, weil es sonst uns total überfällt. Und wir dann eben auch gefühlsmäßig immer kleiner werden. Und deswegen möchten wir keine Fehler zugeben. Das ist Prägung, Erziehung, Kindheit, Jugend. Und dann kommt die Zeit, Studium, Erwachsenwerden, um den Job kämpfen und dann Ellenbogen raus, links und rechts und bloß keinem deiner Mitstreiter helfen. Das ist ja jetzt nicht ausgedacht, das ist Fakt. Und damit sind wir in ein Regelwerk gerutscht, das uns nicht gut tut. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, dass entweder die Arschengel tief fliegen, weil wir merken, wir verbiegen uns die ganze Zeit. Und dann müssen wir anfangen, wach zu werden. Das ist dieser Weckruf, den der Arschengel mit sich bringt. Und überlegen, wo kann ich Verantwortung übernehmen? Für mich selber, für mein Leben. Ist das wirklich wahr, was ich hier lebe? Ist das die Aussage, die ich ins Leben bringen möchte? Und es ist so, wenn wir jetzt heute über die Gesellschaft sprechen, dass wir alle ein bisschen Furcht haben, die Verantwortung zu übernehmen, weil wir so wenig damit vertraut sind. Aber wenn wir es tun, und das ist ja auch der Punkt, der uns heute jeden Tag weiterhilft, warte ich jetzt darauf, dass mir einer sagt, was ich tun muss? Oder übernehme ich die Verantwortung? Oder mache ich es mir super leicht und sage einfach, die anderen, die sind alle doof?
Ja, ist das Einfachste.
Das ist ganz einfach.
Ja, ja. Also ich glaube, um es zusammenzufassen, würde ich mal sagen, der Hauptschritt eigentlich, mit den Arschengeln gut klarzukommen, ist der erste Schritt der Erkenntnis. Also wirklich zu erkennen, was genau stört mich eigentlich jetzt genau an dem und mich zu hinterfragen, warum macht er das wohl so, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse.
Ja.
Okay, wenn ich das dann jetzt geschafft habe, wie schaffe ich es denn dann, so einen Arschengel auch zu akzeptieren, wie er ist und aus diesem ganzen mich drüber aufregen rauszukommen?
Das wird natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Mhm. Auch deshalb schon, weil die Menschen uns auf unterschiedlicher Ebene nerven. Und da muss man für sich natürlich auch wirklich den Weg finden, wo stehe ich denn jetzt hier? Und was ist das für ein Mensch? Ist das ein Mensch, der mir nur gerade draußen in der Fußgängerzone heute mal einmal querkommt? Und dann sehe ich den nie wieder? Dann muss ich mir überlegen, wie viel Wert packe ich da jetzt rein?
Lohnt sich das jetzt, dass ich mich total reinsteige?
Ganz so, genau.
Ja, ja.
Denn jedes Mal, wenn ich mich da reinsteige, gebe ich ihm Kraft.
Ja.
Ja? Und das andere ist natürlich der Mensch, der Kollege oder die Familie, mit die Menschen, mit denen ich hautnah jeden Tag zu tun habe. Meine Empfehlung ist immer, das Erste, was wir tun können, so eine Art Notfallpaket. Wenn wir in die Situation rutschen, dass uns jemand wirklich fürchterlich emotional macht, wütend oder traurig, dann ist meine Empfehlung als allererstes, sich einmal innerlich ein bisschen von dem Menschen zu distanzieren. Das geht, indem ich mir klar mache, der meint mich nicht persönlich. Dieser Mensch hat auch eine Geschichte. Dieser Mensch hat vielleicht heute auch etwas Fürchterliches erlebt, dass er so ist, wie er ist. Das ist das Erste, innerlich auf Distanz gehen. Das Zweite ist, wenn ich in dieser Situation stecke, es ist echt essentiell, dann gut zu atmen. Zwei ruhige Atemzüge, so lange darf der auch gerne warten, bis ich ihm antworte. Und ich komme runter. Cool down. Punkt zwei ist cool down, dass man wirklich zu sich kommt und nicht emotional zurückschießt. Und das ist die dritte und endgültige Geschichte. Raus aus der Energie. Ich tu dir was und ich tu dir wieder was und ich hau drauf und du haust wieder drauf. Für Streit und Krieg braucht man mindestens zwei. Für Frieden einen Menschen, mich selbst. Wenn ich mich entscheide, da nicht in diesen Kampf einzusteigen, kann ich mich rausnehmen. Ist auch das Einzige, was wirkt, denn solange ich unter Adrenalin wütend und vielleicht traurig da stehe, kann ich nicht rational denken. Ich kann die Situation nicht, wie man so schön sagt, vernünftig klären. Also gehe ich raus aus der Situation, kläre das mit mir in Selbstreflexion. Und dann komme ich dahinter, dass ich sage, ja, ich muss lernen zuzulassen, dies oder jenes, was da gerade verletzt worden ist.
Es heißt aber nicht automatisch, dass ich Gegebenheiten, die mich stören oder die mich ärgern oder traurig machen, dass ich die dann per se hinnehme.
Natürlich nicht. Wichtig ist, dass ich wieder auf ein Level komme, in dem ich klar kommunizieren kann. Und wenn ich verstanden habe, was das Thema ist, dann kann ich wieder zu diesem Menschen gehen und das Gespräch suchen und in den sogenannten Ich-Botschaften, also wirklich nicht sich hinstellen und sagen, du tust mir immer weh, wenn du abends zu spät nach Hause kommst, als Beispiel, wenn das die Frau zum Partner sagt oder umgekehrt. Du tust mir weh, wenn du zu spät nach Hause kommst. Er fühlt sich angegriffen. Mhm. Dann muss er reagieren und es gibt wieder eine Diskussion. Wichtig wäre dann zu sagen, ich warte, dass du zum Essen kommst und wünsche mir wirklich, dass du dich bei mir meldest, wenn du kommst, weil ich mich sonst nicht wertgeschätzt fühle, dass ich also meine eigenen Werte mit ins Spiel bringe. Das ist wichtig. Und solange ich über mich spreche und meine Gefühle, braucht der andere sich nicht mehr zu verteidigen, weil es sind meine Emotionen, meine Gefühle, die kann man nicht diskutieren. Und damit greife ich ja auch niemanden an. Und es ist eben sehr wichtig, dass der andere Mensch wirklich weiß, was ich fühle und das muss ich lernen zu kommunizieren. Dann kann ich natürlich hergehen und sagen, und künftig möchte ich das nicht mehr. Wie können wir das gemeinsam vereinbaren? Und das ist die Souveränität, die da wieder in uns wächst, die innere Stärke. Wenn ich genau verstanden habe, dass diese Kleinigkeit mit zu spät kommen, vielleicht 10 Minuten, wo der Partner zu Recht sagt, das ist es nicht wert, dass wir über 10 Minuten streiten. Und ich dann aber merke, das ist eine Geschichte, die mir ganz wichtig ist, Pünktlichkeit, dass das eine der wichtigsten Werte in meinem Leben darstellt. So what? Dann wird es Zeit, dass ich das verstehe und kommuniziere. Und dann darf ich ehrlich natürlich auch lernen, zu akzeptieren, dass mein Werteverständnis nicht das einzig Gültige ist. Mein Partner darf gerne ein anderes haben. Und die gute Partnerschaft zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass zwei Leute zu jeder Zeit das Gleiche denken.
Ja, ist ja? Zwar schön, wenn es so ist, aber es gibt ja durchaus auch Unterschiede. Ja, ja.
Ja. Die wollen sich auch ergänzen. Ja. Die wollen ja zusammen leben. Und deswegen ist es eben so, dass ich lerne zu erkennen, nach welchem Muster ticke ich eigentlich? Und was erwarte ich da von dem anderen? Wobei Erwartungen ja sowieso grenzwertig sind. Aber wirklich mal zu überlegen, was ist mir so wichtig im Leben, dass ich das kommunizieren könnte? Und das macht dann die Qualität der eigenen Lebensregeln aus. Und damit kommen wir zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, die Verantwortung übernehmen oder jammern heutzutage in der Gesellschaft. Wenn ich weiß, wonach ich wirklich wertvoll leben kann, dann kann ich dafür einstehen und die Verantwortung auch übernehmen, dass ich das kommuniziere und dass ich sagen kann, mir ist das wichtig. Und viele trauen sich nicht zu sagen, was ihnen wichtig ist, weil sie Angst haben, ja, wovor? Dass es dem anderen nicht gefällt, ehrlich gesagt.
Weil man vielleicht aus der Rolle fällt, die man sonst eigentlich immer erfüllt hat.
Genau. Da wird ganz klar das Klischee oder das Rollendenken zum Thema. Und der einzelne Mensch hat viele Rollen in seinem Leben. Du bist Mutter, du bist Tochter, du bist Ehefrau, du bist Kollegin, du bist vielleicht Chefin oder Selbstständige und du bist Nachbarin und Mitglied des Dorfes, der Community. Und in jeder Rolle übernimmst du eine andere Art aufzutreten. Aber du musst dir darüber total klar sein, in welcher Rolle bin ich gerade und warum bin ich in dieser Rolle stark und in der anderen Rolle schwach. Das hängt alles zusammen mit meinen eigenen Werten und meinen Bedürfnissen, die erfüllt werden oder eben nicht.
Und da soll der Vortrag halt so ein bisschen hingehen, den Sie heute Abend halten werden. Jetzt haben Sie mir auch schon gesagt, dass Sie das eigentlich mehr so allgemein halten. Wenn wir es jetzt aber doch mal noch so ein bisschen so auf unseren Alltag irgendwie projizieren, da spielt im Moment natürlich auch Corona eine Rolle. Diese ganzen Verhaltensmustern und den Arschengeln und die Nervensägen kann man durchaus vielleicht auch jetzt in die aktuelle Zeit auch transferieren, oder?
Selbstverständlich. Also in jeder Krise tauchen die Konflikte auf, die wir mit anderen Menschen haben. Es geht in jeder Krise und es geht auch bei Corona darum, was halte ich von der Situation, die sich gerade zeigt? Wie bewerte ich diese Situation? Was ist da für mich glaubwürdig? Was ist es nicht? Und welche Emotionen kommen da mit rein? Wir haben ganz oft gehört in der letzten Zeit, dass Ängste jetzt hochkommen. Und das ist natürlich so. Aber welche Angst ist es? Ist es die Angst, selber zu erkranken? Ist es die Angst davor, etwas falsch zu machen, jemanden zu infizieren? Oder ist es die Angst vor der Berichterstattung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo solche Krisen auf uns zukommen, die wirklich besonders sind, exzeptionell, da führen uns natürlich die starken Menschen, die ganz bei sich sind, die den Fokus halten können, die nicht zu sehr in die Emotionen gehen, sondern die sachlich bleiben können, weil sie gelernt haben, mit ihren eigenen Gefühlen und Emotionen umzugehen. Wir nennen das heute Empathie. Mit dem eigenen Gefühl umgehen zu können, um auch das Gefühl der anderen besser einsortieren zu können. wenn ich mich heute ständig darüber ärgere, dass mir ein Regelwerk vorgegeben wird, dann bedeutet das, dass ich ein Thema habe mit Kontrolle abgeben oder mit dem Wert Freiheit. Und wenn ich jetzt sage, diese ganze Geschichte ist auch ein Arschengel, also es ist jetzt nicht mehr plötzlich eine einzelne Person, sondern ich übertrage das auf die Krise, auf die ganze Alltagssituation, dann komme ich wieder mit dem gleichen Fragenkatalog dahin, dass ich verstehe, warum sind meine Bedürfnisse hier gerade in Gefahr? Warum kommen bei mir Gefühle so hoch, so unkontrollierbar vor allen Dingen, dass ich nicht mehr sachlich umgehen kann? Und das ist natürlich immer klasse. Wer gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen, der kann auch in so einer Krise geradlinig weitergehen. Und dieser Begriff, jede Krise ist ein Wendepunkt, das ist wirklich kein leeres Gerede, das ist keine Worthülse. Jede Krise ist auch eine Chance. Die Frage ist, wie richte ich mich aus? Halte ich mich fest an dem Drama, was sich da zweifellos zeigt? Oder gehe ich in meine eigene Stärke und sage, ich habe die Möglichkeit, aus der neuen Situation das Beste rauszuholen? Und das Beste ist, zu gucken, für andere da sein, ist vielleicht für den einen richtig, für den anderen ist es richtig, sich zurückzuziehen. Aber was immer wichtig ist, und das ist für jeden gleich, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie es mir geht. Daran sind die anderen nicht schuld. Die stecken in dem gleichen Boot. Und ob ich mutig und stark weitergehe, das hat was mit meiner inneren Haltung zu tun. Deswegen ist natürlich Corona auch eine Konfliktkrise par excellence, leider. Und wissen Sie, Corona liefert uns ja auch sehr viele Challenges, Herausforderungen, auch wieder auf allen möglichen Ebenen. Und da wird noch viel häufiger als im normalen, früheren Alltag der ein oder andere Mensch uns triggern und uns wie eine Nervensäge oder wie ein Arschengel entgegentreten. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, jeder hat seine eigene Geschichte. Ich muss das nicht alles persönlich nehmen. Wenn ich mich wirklich mal frage, ist das wahr, was ich gerade über den anderen denke? Ganz ehrlich? Und wer wäre ich denn? Welche Chancen hätte ich in meinem Leben, wenn ich den Gedanken gar nicht hätte über diesen Menschen? Wenn ich einfach sagen würde, der ist halt so. Es ist immer eine Gratwanderung, den Weg zu finden. Wo stecke ich zurück? Weil es gar nicht für mich wirklich wichtig ist, für meine eigenen Lebensregeln. Und wo hole ich jetzt aus der Erkenntnis die Kraft zu sagen, so, und mit dir möchte ich jetzt gerne mal ein paar Dinge besprechen, weil ich nicht einverstanden bin mit der Situation, wie sie sich einfach verselbstständigt hat. Und dann bin ich wieder in meiner Kraft und nicht das Opfer. Nicht ohnmächtig. Toleranz ist auch zu Corona-Zeiten gut.
Ja, ich glaube, das ist auch so, dass das auch ein großes Oberthema, ne? Arschengel und wie man die dann vielleicht auch toleriert, diese Menschen halt eben. Und das, glaube ich, zu üben.
Also ja. In meinen Notizen zur Vorbereitung unseres Termins hier hatte ich eben gesagt, was passiert da eigentlich? Und als letzter Punkt, wenn ich mich so richtig einlasse auf diesen Streit mit dem anderen Menschen, dann leide ich. Das ist Fakt. Und der ist vielleicht längst weg, weiß gar nicht, was er getan hat. Oder er denkt auch einfach anders. Aber bei mir bleibt der Schmerz zurück, wenn ich nicht in die Kraft komme und sage, so, das parke ich jetzt mal und guck mir das von der anderen Seite an. Gucken, welches Muster lebe ich da immer mit diesem Menschen? Wo tue ich immer das Gleiche? Wo tut er immer das Gleiche? Und an welcher Stelle ist der Punkt, wo ich einen Wendepunkt machen muss und einfach mal das alte Verhalten durchbreche, die Perspektive wechseln? In der Mediation machen wir das ständig, dass wir sagen, gehst du mal bitte aus deinem Standpunkt raus und schaust einfach mal von der anderen Seite. Was könnte den anderen dazu bewegen, so zu agieren? Und wenn diese Wechselbeziehung wieder gegeben ist zwischen den Menschen, dass man versteht, der hat eine eigene Geschichte. Halleluja, der hat mich gar nicht gemeint. dann lerne ich mit jeder Aktion und mit jedem Arschengel ein bisschen flexibler auf die Menschheit zu gucken.
Was wahrscheinlich auch ein bisschen gesünder ist für die, also für einen selbst, weil man sich nicht so viel aufregt, nicht so viel Lebenszeit damit verschwendet, sich über irgendwelche Dinge zu ärgern oder über irgendwelche Dinge traurig zu sein, ne?
Unbedingt.
Ja. Ja. Was mich aber noch interessieren würde, Sie haben das ja jetzt alles auch nicht so eben lockerflockig aus dem Ärmel geschüttelt, sondern Sie haben ja auch Ihre eigene Geschichte. Vielleicht können Sie einmal noch kurz erzählen, wie Sie überhaupt dahin gekommen sind, den Leuten was über Arschengel zu erzählen.
Ja, das mache ich sehr gerne. In der Tat, ich habe ein Leben davor gehabt. Ich war sehr gerne und sehr motiviert, 25 Jahre in der Wirtschaft. Und aufgrund meines ersten Berufes als Fremdsprachenkorrespondentin war ich im internationalen Geschäft unterwegs. Erst in Europa und die letzten 10 Jahre in Asien, China, Hongkong. Und habe feste Überzeugungen gehabt, die ich von einem tollen Elternhaus übernommen hatte, gelernt hatte und von einer super Schule. Wenn man fleißig ist und brav, dann kann man richtig erfolgreich sein. Und ich sag Ihnen was, ich war richtig erfolgreich. Bis zu dem Tag, als ich gemerkt habe, diese Art zu denken und zu leben ist kein Garant dafür, dass andere Menschen mich nett finden und lieb zu mir sind, wie man das so gelernt hat als Mädchen. Sei brav und still und fleißig und dann sind die Leute nett zu dir. Und als ich gemerkt habe, dass meine eigenen Lebensregeln, meine damaligen Glaubenssätze nicht mehr die Basis waren für mich, da habe ich gesagt, so möchte ich nicht weiterleben, das möchte ich klären. Ich habe damals mich ganz bewusst entschieden, ich verlasse jetzt erstmal diesen Arbeitsplatz und sortiere mich, bin in diese Selbstreflexion gegangen. Ich war dafür gut vorbereitet und konnte mir das erlauben, mal ein Jahr auszusteigen und hatte die Option, ich kann zurückgehen in die Berufswelt, in die Wirtschaft mit dem, was ich da entdeckt habe. Und dann habe ich einfach ganz ehrlich, ich habe das Talent entdeckt, dass ich anderen Menschen weiterhelfen kann, indem ich darüber rede und mit ihnen arbeite. Ich habe also eine Ausbildung als Transformationstherapeutin gemacht, dass ich den psychologischen Hintergrund habe und ich habe eine Mediatorenausbildung gemacht. Bei der IHK in Arnsberg geht das fantastisch. Und deswegen bin ich fit in Konflikten. Ich verstehe also, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und ich kann ihnen helfen über die Fragen, dass sie eine andere Sichtweise bekommen. Ja, und nachdem ich also 25 Jahre sportlich in Europa und Asien unterwegs war, bin ich heute ein netter Spitzname, den man mir gegeben hat, die reisende Seminarleiterin. Ich gehe mal dahin, wo die Menschen was hören möchten, zu dem Thema, das ich im Koffer habe. Und ja, so bestreite ich also heute wirklich ein ganz anderes Leben, sehr selbstbestimmt und unglaublich erfüllend. Also es ist fantastisch zu sehen, wenn ein Mensch nach 1 oder 2 Gesprächen rausgeht und sagt, wow, es geht doch. Ja, so habe ich mich eben verändert und dann war für mich die Wirtschaft hinterher deshalb einfach keine Option mehr, weil ich, ja, ich hatte einen anderen Sinn im Leben gefunden. Das ist auch okay.
Frau Hellermann, dann danke schön, dass Sie bei mir waren.
Sehr gerne, ja. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Das hat mich total gefreut. Mache ich gerne.
Hellweg Radio.